Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. In dieser und in der kommenden Predigt, die ich halte, möchte ich, Bettina sagte es schon, möchte ich gern über das Thema unserer Identität sprechen. Identität, das ist ja ein Fremdwort. Was heißt das überhaupt? Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut und Wikipedia sagt, der Begriff Identität wird zur Charakterisierung von Personen verwendet. Dabei steht im Vordergrund, welche Merkmale im Selbstverständnis von Individuen oder Gruppen als wesentlich erachtet werden. Ich bin mir eigentlich sicher, dass heute Morgen niemand hier in diesem Raum ist, der sich noch nicht die Frage gestellt hat, wer bin ich eigentlich? Was ist meine Identität? Falls du schon mal Bekanntschaft gemacht hast mit den Ordnungshütern, die Polizei findet sehr schnell eine Antwort auf die Frage nach unserer Identität. Ich musste so schmunzeln, als Bettina gerade ihren Ausweis hervorkramte, sagte ich, Mensch, Bettina, haben wir zusammen die Predigt vorbereitet oder was? Ich habe auch meinen Ausweis heute Morgen mitgebracht. Und vielleicht wollt ihr euren mal hervorkramen und den mal anschauen, was da so alles draufsteht. Da ist zum Beispiel oben links steht da ganz klein Identity Card. Identitätskarte. Diese Plastikkarte gibt also Auskunft über deine Identität. Da man in einer Predigt ja auch mal lachen darf, dachte ich, ich zeige euch mal mein Verbrecherfoto. Was steht da alles über meine Identität? Wir erfahren also, der Mann heißt Christoph Legin. Er ist Deutscher. Er wurde am 12.10.69 in Bergneustadt geboren. Er hat grau-grüne Augen, ist 1,90 Meter groß. Arzt hat mich neulich gemessen, sagt er, sie sind schon geschrumpft. Der Verschleiß hinterlässt Spuren. Ich sei nur noch 1,87 Meter. Na gut. Er wohnt in Helmensen im Westerwald. Das ist jetzt meine Identität. Aber wenn du mich fragst, wer bist du denn wirklich? Dann kann ich natürlich noch mehr über mich sagen. Zum Beispiel, dass ich verheiratet bin. Und du sagst mir, nein, das ist nur dein Familienstand. Na gut, ich bin Pastor. Und du sagst mir, nein, Christoph, das ist nur dein Beruf. Okay, ich bin ein evangelisch-freikirchlicher Christ. Nein, das ist deine Konfession. Okay, letzter Versuch. Ich habe Schuhgröße 44, wiege im Moment leider 103 Kilo, ich kann es nicht glauben. Die Haarfarbe ist zunehmend grau und die Nase sieht etwas angeschlagen aus. So, jetzt haben wir es aber, oder? Oder immer noch nicht? Ich habe gerade ein paar Aussagen zu meinen Körpermaßen, zu meiner Erscheinung gemacht, aber weißt du deshalb, wer ich bin? Was ist meine Identität? Mit der Frage nach unserer Identität können wir auch wirkliche Fachleute konsultieren, zum Beispiel einen Anthropologen, einen Philosophen, einen Mediziner. Wir würden drei sehr unterschiedliche, aber vermutlich drei sehr kluge Antworten bekommen, aber uns nachher immer noch fragen, wer bin ich denn eigentlich? Ich plädiere dafür, dass wir mit dieser Frage an die richtige Adresse gehen und dass wir denjenigen fragen, der uns erdacht und geschaffen hat. Ich glaube, dass Gott und sein Wort uns alleine eine belastbare, eine wirklich gültige Antwort auf die Frage nach unserer Identität geben können. Und eines der wichtigsten Bibelstellen, die ich im Neuen Testament dazu gefunden habe, das ist eine Aussage des Apostels Paulus aus dem zweiten Brief an die Korinther. Daher, sagt Paulus, beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir ja sogar Christus so beurteilt, aber heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir doch, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wenn du Christ bist, Und das ist die alles entscheidende Frage in unserem Leben, ob Jesus Christus der Herr unseres Lebens ist. Dann klärt sich die Frage nach deiner Identität immer im Zusammenhang mit der Identität Jesu. Paulus sagt es den Christen in Galatien so ganz deutlich, wenn er ihnen sagt, nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt jetzt in mir. Mein persönlicher Eindruck ist, viel Not und viele Probleme erleben wir in unserem Alltag deshalb, weil uns oft überhaupt nicht bewusst ist, was da im Moment unserer Umkehr zu Jesus Umwälzendes in unserem Leben geschehen ist. Auf der Suche nach meiner Identität. Kleine Kinder, die definieren sich ja selbst am allermeisten aus der Beziehung zu ihren engsten Bezugspersonen heraus. Ich habe das jetzt in diesen Tagen nochmal so eindrücklich gesehen. Meine Schwester kam mit ihren beiden kleinen Krauchern, ein Junge 5 Jahre und dann die kleine Pia, 1,5 oder 1¾. Die hängt wirklich buchstäblich am Rockzipfel ihrer Mutter. Da, wo die Mama ist, da ist alles gut. Da, wo die Mama ist, da bin auch ich. Da, wo ich bin, da ist auch die Mama. Mama und ich, das sind eins. Aber wenn die Kinder größer werden, dann ändert sich das. Ich sehe das an unseren größeren Kindern. Je älter sie werden, ganz besonders in der Pubertät, sehen wir das. Abgrenzung und Behauptung gegenüber den Eltern ist da ein ganz natürlicher Ausdruck dieser Ich-Findung. Die Bestätigung, die wir vorher als kleinere Menschen bei unseren Eltern gefunden haben, die suchen wir im Jugendalter bei unseren Freunden, bei unseren Klassenkameraden. Wir suchen Bestätigung. Und das Schlimmste, ich sehe das an unseren Kindern, die Jungs, 16, 18 Jahre, das Schlimmste ist, wenn Jugendliche diese Anerkennung von der Gruppe, in der sie sich bewegen, nicht bekommen. Schlimmer noch, wenn sie abgelehnt werden. Soziologen haben einen Begriff dafür, der nennt sich Peer Pressure. Peer Pressure, das ist der Gruppendruck unter gleichaltrigen Jugendlichen. Wir versuchen durch Fitness und Muskeln, durch angesagte Kleidung, durch Kosmetik, durch unser Reden und unsere Ausdrucksweise, durch ein teures Handy, ein tolles Auto, durch andere Statussymbole versuchen wir Eindruck auf andere Menschen zu machen. Und die Triebfeder für all das ist, wir wollen ankommen. Die anderen sollen mich cool und begehrenswert finden. Und wenn ich dann irgendwann hoffentlich genug Anerkennung erhalten habe, dann habe ich das Gefühl, jetzt bin ich wer. Nun bin ich wichtig, geachtet, wertgeschätzt und geliebt. Ich glaube, dass diese kleine Analyse nicht nur auf Jugendliche zutrifft. Auch als Erwachsene sind wir teilweise regelrecht süchtig nach der Anerkennung anderer Menschen. Das, was wir nach außen hin demonstrieren, das, was wir haben, was wir sagen, wie wir erscheinen, das ist ein Hinweis darauf, woran wir unsere Identität festmachen. Wir können uns da selbst mal überprüfen, wie das bei uns ganz persönlich ist. Ich möchte dir jetzt gerne 3 einfache Gleichungen zeigen und du kannst mal überlegen, welche davon auf dich möglicherweise zutrifft. Die Frage lautet nicht, was sollte ein Christ, sondern bist du davon überzeugt, dass deine äußere Erscheinung und die Bewunderung, die du von anderen Menschen dafür erhältst, deine Person ausmacht? Oder denkst du, wenn ich in Schule, Studium oder Beruf eine super Leistung bringe, durch Zeugnisse und Abschlüsse, wenn ich einen Titel habe, wenn ich in der Firma befördert werde und Erfolg erlebe, dann bin ich eine wichtige Persönlichkeit? Oder glaubst du, dass dein sozialer Status und dein Besitz und die Anerkennung, die du dafür von anderen bekommst, dass das dich zu einem wichtigen Menschen macht? Ich habe in meinem Leben sehr oft nach der zweiten Gleichung gelebt. Ich möchte dich fragen, wo stehst du? Was trifft auf dich zu? Und Hand aufs Herz, fühlst du dich wohl dabei? Ich meine, bist du glücklich damit? Mein Eindruck ist, nach diesen Überzeugungen zu leben, dass es nicht nur tierisch anstrengend, auf diesem Wege sind wir auch nicht wirklich erfolgreich. Wenn wir versuchen, durch unser Aussehen, durch unsere Leistung oder unseren sozialen Status Selbstbestätigung zu finden, dann werden wir letztlich keine Befriedigung erfahren. Warum nicht? Weil wir darin laufend abhängig sind von Faktoren, die wir überhaupt nicht beeinflussen können. Das sind unsere Lebensumstände und das Verhalten unserer Mitmenschen. Die Bibel lässt da keinen Zweifel. Auf der Suche nach unserer Identität gibt es nur eine einzige Gleichung, die wirklich aufgeht, und die heißt folgendermaßen: Ich und Jesus Christus, das ist Ganzheitlichkeit und Bedeutung. Noch ist es ja Winter, aber es wird nicht lange dauern und draußen grünt und blüht wieder alles. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr hier so schöne Blumen heute Morgen auf eurem Abendmahlstisch habt, dann hätte ich mir den Gang zum Blumenhaus erspart. Ich habe ebenfalls eine weiße Rose mitgebracht. Diese Blume und auch diese schönen Rosen hier in der Vase, die sehen ja frisch und lebendig aus. Aber wisst ihr was? Das scheint nur so. In Wirklichkeit sind diese Blumen mausetot. Blumenleichen, sagt man dazu. Warum? Man hat diese schönen Rosen von ihrer Wurzel getrennt. Man hat sie aus ihrer natürlichen Umgebung herausgerissen. Und jetzt ist es tatsächlich nur noch eine Frage von Tagen. Und auch diese schöne äußere Hülle ist verblüht. Die Blüten fallen ab und es bleibt nichts übrig als ein dürrer Stängel und ein paar braune, verwelkte Blätter. Mit diesem Bild möchte ich etwas deutlich machen von dem, was die Bibel über uns Menschen sagt. So wie wir in diese Welt hineingeboren werden, sind wir zwar körperlich lebendig, aber geistlich tot. Ganz am Anfang im Garten Eden, da lebten zwei Menschen, so wie du und ich. Und solange sie dort im Paradies lebten, hatten sie niemals Angst. Sie hatten keine Angst vor Gott, sie schämten sich nicht voreinander und sie hatten auch keinerlei Zweifel über ihre Identität. In dieser engen Verbindung zu Gott und zu ihrem Partner waren sie in ihrer Person ganzheitlich und heil. Und dann geschah an diesem unglücklichen Tag diese traurige Geschichte, die in unserer Bibel die Überschrift Sündenfall trägt. Dieser schwarze Tag, er hatte dramatische, unmittelbare und weitreichende Folgen, nicht nur für Adam und Eva, sondern für jedes Mitglied der menschlichen Rasse. Konnte man das den beiden eigentlich sofort ansehen, Adam und Eva? Ja und nein. In dem Moment, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, da sahen sie nicht sofort alt aus. Sie bekamen nicht direkt graue Haare und lose Zähne. So wie diese Rosen sahen die beiden äußerlich noch ganz frisch aus. Aber geistlich, innerlich, waren sie ab diesem Moment tote Leute, abgeschnitten und abgetrennt von ihrem Lebensursprung Gott. Ab dem Moment, wo die Sünde in unser Leben hineinkam, da wussten wir zwar noch etwas von Gott, aber wir kannten ihn nicht mehr, weil wir keine Beziehung mehr zu ihm hatten. Ich weiß, es klingt etwas makaber, aber die Bibel lässt da keinen Zweifel. So wie wir in diese Welt hineingeboren werden, sind wir zwar körperlich lebendig, aber geistlich längst tot. Und der Spiegel zeigt es uns jeden Tag deutlicher, auch die ehemals so lebendige Hülle zerfällt und sie stirbt. Bis hin zu dem Tag, wo sie unsere Reste endgültig zum Friedhof tragen. Und das Tragische ist nun, Wenn in dieser kurzen Zeitspanne, wo unser schnell vergänglicher Körper noch lebendig ist, keine durchgreifende Rettungsaktion bei uns geschieht, dann wird der Tod für uns zu einem umfassenden und endgültigen Zustand. Wir haben es gehört, schon in 2 Wochen feiern wir Ostern. Und Ostern erinnert uns daran, Gott sei Dank, die dringend benötigte Rettungsaktion hat stattgefunden. Als Jesus vor 2000 Jahren auf diese Erde kam, da wurden wir zum ersten Mal nach dem Paradies wieder in die Lage versetzt, Gott persönlich zu kennen. Ich kehre zurück zu unserem Ausgangsbibeltext. Wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Nach meiner Bekehrung zu Jesus Christus, das ist gut 35 Jahre her, da sah ich äußerlich immer noch genauso aus. Was ist dann genau das Neue, von dem Paulus hier spricht? Es ist der lebendige Geist Gottes, der nun unseren toten menschlichen Geist zu neuem Leben erweckt. Es ist der auferstandene Jesus Christus in uns, in ihm. Und nur in ihm sind wir wirklich und völlig neu. Und das soll sich nun auch nach und nach in unserem Denken, in unserem Fühlen und in unserem Tun immer deutlicher zeigen. Ich habe eben davon gesprochen, wie viel Kraft und Einsatz wir täglich dafür aufwenden, um unser eigenes Ego zu stärken, um ein bestimmtes Image von uns zu erzeugen. Dort, wo der Mensch sich von Gott trennt, dort verliert er auch die Möglichkeit, sich selbst zu lieben und sich voll und ganz anzunehmen. Liebe Gemeinde, das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Nicht die vielen Meinungen und wechselnden Trends und die schwankenden Launen unserer Mitmenschen bestimmen darüber, wer du bist. Entscheidend ist alleine die Meinung, die dein Schöpfer über dich hat. Gott, der zu dir spricht, Jesaja 43, Vers 4, du bist teuer und wertvoll in meinen Augen. Lass dir das mal so ganz persönlich zusprechen. Gott sagt dir, du bist teuer und wertvoll in meinen Augen. Wenn du unsicher bist im Blick auf deine Identität, wenn du unter Minderwertigkeitsgefühlen leidest, wenn du zwar äußerlich cool, aber innerlich unsicher bist, wenn du ständig kämpfst um Ansehen und Anerkennung, dann möchte ich dir heute Morgen aus Gottes Wort diesen Rat geben. Mach dich nicht länger von der Meinung anderer Menschen abhängig, sondern denke darüber nach, wie Jesus dich sieht. Betrachten wir noch einmal unseren Bibeltext. Paulus sagt, jetzt, wo Jesus uns ein ganz neues, ewiges Leben geschenkt hat, beurteilen wir niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir ja sogar Christus so beurteilt, aber heute tun wir das nicht mehr. Verstehen wir, was die Bibel uns hier sagt? Weil Gott mich bedingungslos liebt und weil er mich annimmt, so wie ich bin. Deshalb darf ich heute schon loslassen von allen Anstrengungen, mir meine eigene Identität zu zimmern. Möglicherweise traust du dich das noch nicht so ganz. Deshalb möchte ich dir jetzt zum Schluss noch eine Frage stellen. Zu welcher Sorte von Menschen fühlst du dich mehr hingezogen? Zu denen, die nach außen den Eindruck erwecken, dass sie immer Recht haben? Leute, die uns glauben lassen, dass sie alles im Griff haben? Menschen, die zu jeder Zeit perfekt auftreten und penetrant darauf achten, nur keinen Fehler und keine Schwäche zu zeigen? Oder sind dir diejenigen sympathischer, die Fehler zeigen? Menschen, die andere auch mal um Hilfe bitten? Solche, die zugeben können, ich habe mich geirrt. Es tut mir leid, in dieser Situation habe ich versagt. Wer um dieses bedingungslose Ja Gottes zu sich nicht weiß, für den kann persönliches Versagen wirklich zu einer Katastrophe werden. Wenn du heute noch unter deinen Fehlern leidest, wenn du kaum Ja zu deinen eigenen Schwächen sagen kannst, wenn du unter der Ablehnung von anderen Menschen leidest. Ich möchte dich heute Morgen daran erinnern. Die Maßstäbe dieser Welt, die gelten für dich nicht mehr. Dein Leben steht unter dem bedingungslosen Ja Gottes. In Jesus Christus hat er ohne Wenn und Aber Ja gesagt zu dir. Wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und was diese neue Identität in Jesus im Einzelnen ausmacht, darüber möchte ich gerne mit euch am Sonntag nach Ostern nachdenken. Gott segne euch. Amen.